Weizen auf dem Land und bekommt diese auch, geht hinaus, ganz in der Früh, und schießt sich eine Ente. Die Ente fliegt aber noch ein ganz schönes Stück und kommt dann auf einer Wiese, fällt auf eine Wiese, wo der Bauer schon beim Mähen ist. Und als der Jäger dort ankommt, hat der Bauer die Ente schon auf seinen Traktor geladen. Und der Jäger sagt zu den Bauern, entschuldigen Sie, aber die Ente gehört mir, die habe ich geschossen. Und sagt der Bauer, na, das geht nicht, die Ente ist auf meinem Feld gelandet, die gehört mir. Und dann sagt er, ja, dann geht es halt hin und zurück, eine Diskussion. Und dann sagt der Bauer am Schluss, ja, aber es gibt schon einen Brauch hier, wie man mit, wenn da so irgendeine Jagdbeute auf am Feld liegt, wie man das dann bereinigen kann. Ja, und wie geht das? Ja, es ist so, jeder darf den anderen treten, bis einer aufgibt. Und wer aufgibt, der kriegt die Ernten nicht, und wer gewinnt, der kriegt die Ernten. Und nach wieder einer längeren Diskussion willigt der Jäger ein, und da sagt der Bauer, aber der Brauch ist so, dass derjenige, dem das Land gehört, der darf zuerst. Gut, der Jäger willigt ein, der Bauer geht ein paar Schritte zurück und mit voller Wucht tritt den Jäger. Und der fliegt anderthalb Meter, liegt auf dem Grund, wälzt sich hin und her, bis er dann endlich wieder aufstehen kann und sagt, jetzt komme ich dran. Sagt der Bauer, na, die Ernten kannst du haben. Okay, also wenn ich der Jäger wäre, wäre ich ein bisschen verbittert gewesen. Und heute geht es um Bitterness. Bitterness, sagt man das? Nein. Verbitterung, genau. Verbitterung und wie man diese Verbitterung vielleicht überwinden kann. Und in der Geschichte Ruth geht es um eine Frau, geht es um mehrere Charakter. Also eine davon ist die Naomi, das heißt, dass sie eine gütige Frau ist. Und die wird, wie wir sehen werden, verbittert. Das Wort Chesed, liebende Güte, wird das auf Englisch übersetzt, loving kindness, um das geht es eigentlich. Und als ich mir Gedanken machte über diese Geschichte in Ruth und wie sie dann ausgeht, kam in Erinnerung eine Geschichte, die ich vor Jahren gehört habe, über eine gewisse Christine Kane. Christine Kane wurde von griechischen Immigranten in Australien adoptiert als Kleinkind, als Baby. Und sie wuchs auf in einer Gegend in Sydney, die eine sehr, fast ein Slum ist, also eine sehr schlechte Gegend in Sydney. Die Eltern konnten sich nur eine Sozialwohnung leisten. Und sie wurde als griechisch sprechendes Kind, weil sie konnte dann zu der Zeit noch nicht Englisch, gehänselt und gemobbt in der Schule. Was aber am schlimmsten war, ist, seitdem sie ein Mädchen war, wurde sie missbraucht, sexuell missbraucht von einigen Männern, bis sie ungefähr circa 15, 16 Jahre alt war. Und das hat sie innerlich zerstört. Sie schreibt, wie sie, ja, sie hatte diese Gefühle von Schmerz und Leid und Scham und Schuld, Selbstverdammung und Wut. Und ihr kam vor, dass ihr Leben dunkel und hoffnungslos war und dass sich nie etwas ändern würde. Und dann hat sie ihre Identität in Christus gefunden und hat die Liebe, diese Liebe Gottes, diese gütige Liebe, diese liebende Güte, Chesed, hat sie gefunden in Jesus. Und sie sagt, das hat ihr Leben verändert. Sie, die innerlich zerrissen war, fand Ja, fand eine Art und Weise, ihre Verbitterung und ihren Scham zu überwinden. Es war natürlich auch wichtig, dass sie Leute, Menschen fand in ihrer Familie, im Freundeskreis und in der Gemeinde, in der Kirchengemeinde, die ihr diese Liebe Gottes auch zeigten. Und dann gab ihr Gott diese Liebe und dann musste sie hatte das Verlangen, diese gütige Liebe, diese liebende Güte weiterzugeben an anderen Menschen. In 2008 haben Christine und ihr Ehemann die sogenannte A21 Campaign gestartet, also A21 Kampagne gegründet, welche global gegen den Menschenhandel organisiert. Insbesondere setzt sich diese Organisation für Mädchen ein, die im Sexhandel versklavt sind. In 2014 gründet sie die Organisation Zoe Church Europe und haben seitdem drei Kirchen, eine in Griechenland, in Thessalonika, eine in Polen, in Warschau und eine in Bulgarien, in Sofia. In 2015 hat sie eine Gruppe gegründet für Frauen, christliche Frauen, die im Dienst waren, im christlichen Dienst waren, das heißt Propel Women, also Frauen antreiben. Und Christine hat diesen felsenfesten Glauben, obwohl sie sehr viel mitgemacht hat und obwohl vieles in ihrem Leben nicht so war, wie sie sich es wohl gewünscht hätte, war sie trotzdem jemand, der die Liebe Gottes anderen zeigen konnte. Sie hat diese liebende Güte Gottes gespürt und diese liebende Güte ihren Mitmenschen mitgegeben. Und die Frage, also wie gesagt, das erinnert mich an die Geschichte von Ruth, aber die Frage, die ich mir stellen musste, wenn mir so schlimme Dinge passieren würden in meinem Leben, mir sind auch einige nicht so gute Dinge passiert, hätte es mich verbittert? Und hätte ich diese Verbitterung überwinden können in und durch Christus? Ich muss euch ganz ehrlich sagen, als ich Christ wurde, hat das mich schon geheilt. Innerlich. Es hat mich in einen anderen Menschen verwandelt. Und ich weiß, wenn ich jetzt Christus nicht in meinem Leben hätte, wie es wohl ausgegangen wäre. Ich war mit einer ganz, ganz schlimmen Gruppe zusammen und ich weiß, wo dieses Leben wohl geendet hätte. Also, die nächste Folie. Diese Katzen erinnern mich an, wie ich vielleicht hätte reagieren. Those are grumpy cats, eh? Those are really grumpy cats. Also ich würde sagen, ich wär da vielleicht in dieser Verbitterung stecken geblieben. Chesed, ich hoffe, ich spreche es, und das ist die nächste Folie. Chesed, ein hebräisches Wort, das im Englischen, wie gesagt, oft als liebende Güte übersetzt wird. Es ist ein Wort, das im Alten Testament vorkommt, und es bezieht sich auf zwischenmenschliche Beziehungen oder Beziehungen zwischen Gott und Menschen, wird oft benutzt, besonders in den Psalmen, um Gottes Liebe für sein Volk, für sein Volk auszudrücken. Das Wort Chesed kommt in Ruth nur dreimal vor, aber es ist eigentlich das zentrale Konzept überhaupt in der ganzen Geschichte. In Kapitel 1, Vers 8, das werden wir dann lesen, Kapitel 2, 20 und 3, 10. Und als wir durch diese Serie gehen, werdet ihr sehen, wie die Menschen eigentlich Gottes Chesed sich gegenseitig zeigen. Fangen wir an in Ruth Kapitel 1, Verse 1 bis 2, ihr könnt mitlesen. Zu der Zeit, als die Richter regierten, kam eine Hungersnot über das Land. Da zog ein Mann mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen aus Bethlehem in Juda fort, stimmt das? Um sich als Ausländer im Gebiet Moab niederzulassen. Der Mann hieß Elimelech, seine Frau Naomi und seine Söhne hießen Machlon und Kiljon. Sie waren Ephratiter aus Bethlehem in Juda. Als sie im Gebiet Moab ankamen, blieben sie dort. Bethlehem heißt ironischerweise Haus des Brotes. Dennoch gab es dort eine Hungersnot. Ephrata bedeutet fruchtbar und es ist ein Zweitname von Bethlehem. Und zwar gab es zwei Bethlehems zu der Zeit und wir werden das auch in einer Minute sehen. Elimelech heißt Gott ist mein König. Naomi, nette, sanftmütige und so weiter. Machlon, ein furchtbarer Name, heißt kränklich oder Schwächling. Kiljon, noch ein furchtbarer Name, heißt gebrechlicher, verkümmerter, Versager. Das waren sehr, sehr schlimme Namen. Ruth bedeutet, die Bedeutung wissen wir nicht. Die Geschichte spielt sich 3.500 Jahre ab, als es noch keine Könige in Israel gab. Es war zu der Zeit der Richter. Und zu der Zeit war es gang und gäbe, dass sich Israel Kriege mit den umliegenden Königreichen lieferte, auch weil diese oft öfter ins Land einfielen. Und einer von diesen Königreichen war Moab. Übrigens, die Namen, um auf die Namen der Jungs zurückzugehen, das waren wie Verwünschungen. Kannst du dir vorstellen, dein Kind, dein Sohn, Schwächling oder Verlierer oder Loser zu nennen? Das war wie eine Verwünschung und es deutet schon darauf hin, was mit diesen Söhnen geschehen würde. Also die Familie, unsere Geschichte wohnte in Bethlehem. Wie gesagt, da gibt es zwei, eine im Norden in der Nähe von Nazareth und eine im Süden in der Nähe von Jerusalem. Und der Autor wollte seinen Lesern klar machen, dass es das südliche Bethlehem war und nicht das nördliche. Etwas ist geschehen, eine Heuschreckenplage oder Dürre oder Krieg und es gab eine Hungersnot in Juda und dieser Mann Elimelech und seine Familie zogen nach Moab. Moab war im südlichen Bereich, also neben dem Toten Meer und war ein Gegner von Israel. Sind circa 160 Kilometer von Bethlehem nach Moab. Man ging circa 36 Stunden zu Fuß. Es war also eine Viertagesreise. Und sie würden als Israeliten permanente Außenseiter sein. Ausländer, Zugroste. Als ich nach Kanada zog, die Geschichte muss ich euch mal erzählen, wie es mir da ging. Nicht gut. Das erste Jahr wurde ich Hitler, Nazi, was weiß ich alles genannt, verdroschen, verfolgt. Es war unschön. Und Elimelech und seine Familie wären gleicherweise verschmäht worden, weil sie eben traditionelle Gegner waren von Israel. Nach dem Tod ihres Vaters, lesen wir mal weiter. Die nächste, Elimelech, der Ehemann Naomi, starb und Naomi blieb mit ihren zwei Söhnen zurück. Diese nahmen sich moabitische Frauen, Orpa und Ruth, und so wohnten sie dort etwa 10 Jahre lang. Dann starben Machlon und Kiljon, weil sie eben Schwächlinge waren, und Naomi blieb allein ohne ihren Mann und ohne ihre beiden Söhne. Nach dem Tod ihres Vaters heirateten die zwei Söhne hiesige Frauen. Sie hätten nämlich, das war übrigens verboten, und dass sie Moabiterinnen heirateten. Und es wurde in Israel ganz, ganz schlecht angesehen. Sie hätten genauso gut nach Israel zurück und sich Frauen holen können, haben sie aber nicht gemacht. Sie nahmen in Kauf, diese Frauen, die sie geheiratet haben, dass die Brüder nicht Moabiter sind, also keinen hohen sozialen Status hatten und nie haben können. Und in Deuteronomium, das ist die nächste Folie, da steht, dass die Moabiter immer Gegner Israels sein werden. Als sie nach Norden ins Land zogen, hat der König von Moab einen Propheten, einen Seher, angeheuert, damit er Israel verflucht. Und deswegen durften die Moabiter nie als gleichwertig angesehen werden. Sie durften nie in den Tempel kommen. Sie durften nie Teil der Gemeinde Israels werden. Und ihre Kinder auch nicht. Also die Moabiter waren verhasst. Wenn wir in Nehemia und Esra lesen, mussten die Männer, die Frauen geheiratet haben, auch Moabiterinnen, mussten sie sich scheiden lassen und die Frauen die Kinder wegschicken. Was besonders in dieser Geschichte auffällt, ist, dass die Hauptfigur, die Heldin Ruth, eine moabitische Frau war. Und sie wird zu einem Vorbild für eine gläubige, tugendhafte Jüdin. Lesen wir weiter. Wir gehen zurück. Also diese Schicksalsschläge, die Ruth in Moab durchgemacht hat, waren gravierend. Wenn der Mann stirbt, die Frau hatte keine Art und Weise, überhaupt Einkommen zu machen, außer sie wurde Prostituierte oder Bettlerin. Die Söhne mussten nach ihrer Mutter schauen, aber wenn die Söhne auch nicht da waren, dann verarmte diese Frau hundertprozentig. Und die einzige Art und Weise, wo sie überhaupt überleben konnte, ist, wenn ihr Familienmitglieder oder Fremde dass sie gebettelt hat und sie so unterstützt haben. Wenn sie das nicht bekommen hat, ist sie verhungert. Also für Naomi waren diese verheerend. Gravierend verheerend. Lesen wir weiter. Und Naomi machte sich auf, sie und ihre Schwiegertöchter, und kehrte aus dem Gebiet von Moab zurück. Denn sie hatte im Gebiet von Moab gehört, dass der Herr, das ist das Tetragramm, Yahweh, sein Volk heimgesucht und ihnen Brot gegeben hat. So zog sie weg von dem Ort, wo sie gewesen war, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Als sie auf dem Weg waren, in das Land Juda zurückzukehren, sagte Naomi zu ihren beiden Schwiegertöchtern: Kehrt um und geht zurück zu euren Müttern. Der Herr erweise euch liebende Güte, so wie ihr liebende Güte den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr schenke euch, dass ihr Geborgenheit findet bei einem Gatten. Und sie küsste sie zum Abschied. Doch Ruth und Orpa weinten laut und sagten zu ihr: Nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Liebende Güte finden wir hier zum ersten Mal. Und Naomi dankt Ruth und Orpa, weil sie liebende Güte zu ihren verstorbenen Männern gezeigt hat, wie auch zu Ruth, weil sie waren bereit, mit ihr nach Israel zu gehen. Das Wort Yahweh. Kennt ihr euch da aus mit dem Namen Yahweh? Also es ist ein Tetragramm, und circa 300 vor Christus haben die Juden angefangen, diesen Namen nicht mehr auszusprechen. Bis dahin haben sie immer Yahweh gesagt oder wahrscheinlich Yahweh, aber dann haben sie aufgehört, den Namen auszusprechen. Zum Beispiel in der griechischen Übersetzung 300 vor Christus wurde das Wort mit dem griechischen Wort Kyrios, Herr, ersetzt. Die Masoreten, das ist jetzt 600 nach Christus, haben die Punktierung für das jüdische Wort für Herr, Adonai, diesem Tetragramm zugefügt, damit die Leute, die lesen, die Juden, die dieses lesen, nicht Yahweh sagen, sondern Adonai. Was falsch wäre, diese Vokalpunktierung jetzt zu lesen mit dem Tetragramm, da kommt man auf Yahweh. Nee, Jehova. Jehova war ein Name, den es nie gegeben hat. Kein Mensch, jüdischer Mensch, hat jemals Jehova gesagt. Und wir haben zum Teil, in unseren Bibeln steht noch Jehova. Das ist falsch. Den Namen gab es nie. Aber das ist jetzt nur zur Seite gesagt. Und in den deutschen Übersetzungen, wie wird Jahwe geschrieben? Wir schreiben auch nicht den Namen Gottes, sondern? Bitte? Herr in Großbuchstaben, genau. Also wenn ihr das liest, dann sollt ihr wissen, das ist eigentlich der Name Gottes, Yahweh. Und wie gesagt, es wurde für Jahrtausende Jahrtausende von Jahren ausgesprochen und nur in den letzten 2300 Jahren haben die Juden eine Sensibilität und deshalb steht es als Herr auch in unseren Texten. Also, Naomi machte sich auf, sie sagt, geht zurück. Mir ist aufgefallen, das war relativ spät, sie hätte doch eigentlich sagen sollen, bevor sie losgereist ist, bleib doch zurück, ihr habt kein Leben mit mir. Aber sie hat gewartet, die waren schon auf dem Weg. Wie gesagt, eine Viertagesreise, ich weiß nicht wie lang, die schon unterwegs waren. Und auf einmal kommt ihr, ja eigentlich müsste ich die zwei zurückschicken. Aber die beiden wollen nicht. Dann musste sie irgendwie überzeugen. Lesen wir weiter. Naomi sagte, kehrt doch um, meine Töchter, warum wollt ihr mit mir ziehen? Habe ich etwa in meinem Leib noch Söhne, die eure Männer werden können? Kehrt um, meine Töchter, und geht, denn ich bin zu alt, nochmal zu heiraten und Kinder zu haben. Selbst wenn ich dächte, es bestehe noch Hoffnung, dass ich heiraten und Söhne bekommen könnte, wollt ihr warten, bis sie erwachsen sind? Wollt ihr euch so lange keusch halten und ohne Ehemann leben? Nein, meine Töchter, mein bitteres Leid, hier kommt zum ersten Mal dieses Wort bitter, mein bitteres Leid ist nicht für euch, denn mich hat die Hand des Herrn getroffen. Da weinten sie noch lauter. Kennt ihr die Levirats-Ehe? Wisst ihr, was das ist? Also im Alten Testament, wenn ein Mann starb, ein verheirateter Mann ohne Sohn starb, dann musste einer von seinen Brüdern seine Witwe heiraten, um einen Sohn mit ihr zu zeugen, der dann seinen Namen annimmt und sein Land erbt. Also versteht ihr das Konzept? Der Schwager musste seine Schwägerin heiraten und mit ihr einen Sohn zeugen. Genau deshalb, der Sohn ist dann nicht, hat nicht den Sohn seines leiblichen Vaters, sondern er hat den Sohn seines den Namen seines Onkels und hat dessen Land geerbt. Wenn ein Mann, und es gibt verschiedene es gibt verschiedene Gründe, warum ein Mann vielleicht seine Schwägerin nicht heiraten will. Vielleicht ist sie schier oder vielleicht ist sie zu alt oder vielleicht beeinträchtigt das sein eigenes Erbe und seine eigenen Söhne. Er könnte nämlich das Land sehr viel billiger kaufen als ein Normalmensch, weil er eben Teil der Sippe war. Wenn er sich verweigert, seine Schwägerin zu heiraten, dann wurde er öffentlich blamiert. Die Schwägerin konnte ihn dann am Stadttor, das Stadttor war der Platz, wo die Leute überhaupt alles, die ganzen Geschäfte abgewickelt haben, die Männer haben sich dort getroffen, Gericht wurde dort gehalten. Die Frau konnte den Mann vor den Ältesten vom Stadttor ziehen, konnte ihm ins Gesicht spucken, zog ihm eine Sandale aus, die sie dann mitnahm, und von da an wurde der Mann und seine Familie als derjenige, der keine Sandale hat, bezeichnet. Also nicht mehr mit Namen genannt, sondern, da ist der ohne Sandale. Der hat die Leviraten-Ehe nicht eingehalten, er wurde verschmäht von der ganzen Gemeinde. Also es gab wahnsinnig viel Druck, dass man diese Leviraten-Ehe eingeht. Und Ruth sagt, wenn ihr nach Israel geht mit mir, ich bin zu alt, dass ich euch noch Söhne, also diese Leviraten-Ehe offerieren kann. Und wenn, könnt ihr euch vorstellen, wenn sie dann noch Söhne hätte, wie alt die Frauen wären, bis diese Söhne heiratsreif wären? Ja, es ist eine unmögliche Situation. Also Ruth sagt, wenn ihr mit mir geht, habt ihr keine Chance überhaupt. Ihr werdet immer mit mir verarmt sein, ihr werdet nie einen Mann finden, ihr müsst zurückgehen, ihr müsst nach Hause gehen, damit ihr dort einen Mann findet und Kinder habt und eine Sicherheit habt. Also, sie will jetzt ihre Schwiegertöchter überzeugen, dass sie nicht mit ihr gehen können. Und Orpa sagt, ja, ich gehe zurück. Sie hat das eingesehen. Sie hat gesagt, ja, ich muss zurückgehen, hat ihre Schwiegermutter geküsst und ist gegangen. Ruth 1,14. Doch dann gab Orpa ihrer Schwiegermutter den Abschiedskuss, während Ruth nicht von ihr ließ. Naomi sagte zu Ruth jetzt: Du siehst, deine Schwägerin kehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott, folge ihr doch. Und Ruth antwortete: Dränge mich nicht, dich zu verlassen und umzukehren. Wohin du gehst, dahin gehe ich auch. Und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich, da will ich begraben sein. Der Herr soll mir Ärgstes antun, wenn nicht der Tod allein uns scheidet. Ruth zeigt an, dass sie bekehrt, dass sie sich zum Glauben an Jahwe bekehrt hat. Sie benutzt den Namen und sie sagt: Wenn ich jetzt nicht mit dir gehe und bei dir bis zum Lebenende bleibe, dann soll mich Gott verfluchen, dann soll mir Gott das Schlimmste überhaupt antun, wenn ich meinem Versprechen nicht nachkommen sollte. Und Ruth Naomi hat gesehen, es wäre nutzlos, jetzt hier weiter zu argumentieren, und sie lässt Ruth mitkommen. Lesen wir weiter. Als sie in Bethlehem ankamen, geriet die ganze Stadt ihretwegen in Aufregung. Die Frauen sagten: Ist das nicht Naomi? Doch sie erwiderte: Nennt mich Mara. Mara, die Verbitterte. Wirklich ein schlechter Name. Meine Tochter heißt Samara, die ist eben aus Kanada auf Besuch und wir nennen sie immer Mara. Mara. Her name's Samara, but we call her Mara. Aber wir meinen nicht damit, dass sie verbittert ist. Also das ist das Jüdische. Verbitterung, bitter. Also Naomi ist wirklich innerlich total verbittert. Denn viel Bitteres hat der Allmächtige mir angetan. Reich bin ich ausgezogen, aber mit leeren Händen hat der Herr mich heimkommen lassen. Warum nennt ihr mich noch Naomi, da doch der Herr gegen mich gesprochen und der Allmächtige mir Schlimmes angetan hat? So kehrte Naomi mit Ruth, ihrer moabitischen Schwiegertochter, aus dem Gebiet Moabs heim. Zu Beginn der Gerstenernte kam sie in Bethlehem an. Wie ihr euch vorstellen könnt, in einem kleinen Dorf kommt eine Frau mit einer jüngeren Frau und da gibt es Gerede und Klatsch und Aufregung. Oh, wer ist denn das? Oh, wer könnte das sein? Warum ist sie hier? Wer ist denn das? Wer ist denn die junge Dame? Wie wir es später sehen werden, also nicht in dieser Predigt, aber in den folgenden, das Gerede geht durchs ganze Dorf. Dorfklatsch. Das gibt es in Apps auch. Da weiß jeder über jeden Bescheid. Ja, irgendwie. Ums vierte Eck, ums dritte Eck, was weiß ich. Da gibt es Gerede und Klatsch und hier war es nicht anders. Und dann haben sie Naomi erkannt. Obwohl sie über 10 Jahre schon weg war, hat sie sich nicht so verändert. Und die Leute haben sie erkannt und haben gesagt: Das ist doch die Naomi. Und sie hat gesagt: Nein, ich bin die Verbitterte. Ich bin nicht mehr Naomi, die von euch gegangen ist. Ich bin jemand neu. Ich bin die Verbitterte, die jetzt zu euch zurückkommt. Und die Frage, die ich an euch stellen will, ist: Wie gehst du mit schwierigen Situationen in deinem Leben um? Wie reagierst du auf Unglück? Leiden, Drangsal, missgeschickt? Bist du verbittert bis heute, weil dir Schreckliches irgendwann in deiner Vergangenheit passiert ist? Versinkst du in Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit, Depression? Bemitleidest du dich selber? Fühlst du dich benachteiligt? Regst du dich auf über jede vermeintliche Beleidigung? Viele Leute tragen ihren Groll und ihre Verbitterung oft unbewusst mit sich. Und dann will ich, dass du dir mal diese Fragen anschaust. Ist es möglich, dass du verbittert bist? Und es kann sein, dass du überhaupt keinen Groll hast und überhaupt keine Verbitterung. Das kann gut möglich sein. Aber vielleicht trägst du doch etwas mit dir und dir ist es überhaupt nicht so bewusst, warum du reagierst, wie du reagierst, warum dir alles wehtut, wenn jemand irgendetwas sagen sollte, was dir nicht passt oder was du vielleicht als Beleidigung verstehst. Und vielleicht musst du die Liebe Gottes erneut verspüren, um Heilung zu bekommen. Als ich noch Teenager war, habe ich mir oft gewünscht, andere, die mir Leid zugefügt haben, zu verdreschen. Habt ihr das irgendwann mal verspürt? Ist schon eine lange Zeit her und ich bin froh, dass Gott mich von dem geheilt hat, von diesen Gefühlen, Rachegefühlen. Aber wir tragen alle mit uns die Wunden und die Verletzungen, die Schmerzen, die uns in der Vergangenheit zugefügt wurden. Das ist der menschliche Zustand. Und vielleicht hast du diese überwunden und vielleicht aber auch nicht. Und hoffentlich, wenn wir gelitten haben, hat es uns ein Herz gegeben, das für andere Leute bricht. Hoffentlich hat es uns Mitleid gegeben mit denjenigen, die auch sehr viel Leiden erlebt haben. Bin ich mir der liebenden Güte Gottes bewusst? Das ist jetzt die nächste Folie, bitte. Weiß ich, wie viel ich Gott wert bin, wie sehr er mich schätzt? Habe ich meinen Schmerz überwinden können? Hat mein Leiden Mitgefühl für andere gestärkt? Habe ich gelernt, mich selber zu schätzen? Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Habe ich gelernt, mich selber zu mögen, mich selber zu schätzen, nicht immer abzuwerten? Bin ich hoffnungsvoll anstatt hoffnungslos? Inwiefern, und das ist die nächste, reflektiere ich die liebende Güte Gottes, die mir gezeigt wurde? In Kanada hatte ich ein Gemeindemitglied, ein Mann, ein sehr wohlhabender Mann, der hatte eine Familie mit, ich weiß nicht, 3 Töchtern und einem Sohn. Und der ist zu mir gekommen und hat gesagt, Spencer, ich arbeite schwer für mein Geld und ich gebe das an niemand ab. Ich gebe das nicht zur Kirche, zur Gemeinde, ich gebe das auch keinem armen Menschen. Ich behalte mein Geld für mich. Und er wollte Erlaubnis von mir, und dass ich sage, ja, das passt schon, alles okay. Das konnte ich nicht sagen, weil es ist nicht okay. Es ist nicht okay, wenn wir nur als Christen sagen, ich schaue nur nach mir und meiner Familie. Wenn dem so ist, dann ist irgendwas falsch mit meinem Glauben. Dann habe ich nicht den Gottesglauben, den ich eigentlich haben sollte. Und die Liebe Gottes ist nicht in meinem Herzen. Christine Kane, um auf sie zurückzukommen, hat Mädchen, die Schutz und Unterkunft brauchten, geholfen, weil eben die Liebe Gottes in ihrem Herzen war. Ein Zitat von William Wilberforce: Er war überzeugter Christ und Politiker im englischen Unterhaus und war bis zu seinem Lebensende die leitende Figur überhaupt im Kampf gegen die Sklaverei. Durch sein Tun wurde die Sklaverei in England und dann im ganzen britischen Reich abgeschafft. Und er sagte zu seinen Zeitgenossen in Bezug auf die Sklaverei: Du kannst dich entscheiden, nicht hinzuschauen, aber du kannst niemals wieder behaupten, dass du nichts davon gewusst hast. Christine Kane konnte das Leiden anderer Mädchen, die durch das Gleiche gehen, wie sie gegangen, sie konnte es nicht ignorieren. Ignoriere ich, du, das Leiden um uns? Lass mich beten.